Da ist die Aufnahme. Mal gucken, alles leuchtet, alles blinkt so wie es soll. Das wird irgendwann abfallen, bin ich mir ziemlich sicher, aber gut. Hey, moin. Hallo. Erste Frage, war es hilfreich, nochmal in einer Mini-Podcast-Folge diese Multiplikation zu erklären für diese Folgen? Ah, gut. Wiederholen wir nochmal kurz, was da passiert ist. Wir haben einen Ring, wir müssen uns daran erinnern, was Ringe sind. Das brauchen wir jetzt noch ein paar Mal. Und dann schauen wir uns Folgen an. Die Folgen selber sind unendlich, aber es gibt nur endlich viele Folgeeinträge, die von 0 verschieden sind. Die Einträge kommen alle aus dem Ring und dann haben wir 2 Verknüpfungen. Dass es Verknüpfungen sind, werden wir uns gleich klar machen. Kringel plus und Kringel. Kringel plus ist intuitiv, einfach komponentenweise. Da addieren wir die Elemente aus dem Ring und es ist auch klar, dass wir das können, weil...
Nein.
Und es ist klar, dass wir das können, weil der Ring ein Ring ist. Und dann haben wir noch so eine Kringelmultiplikation. Das ist dann eine Kombination aus der Multiplikation im Ring und der Addition im Ring. Und auch da sehen wir wieder, alles ist sinnvoll, weil wir im Ring multiplizieren und addieren können. Und wir haben Beispiele gesehen und jetzt wollen wir Lemma 9.1 beweisen. In Lemma 9.1 gucken wir uns unter diesen Voraussetzungen diese Menge f von r an und zeigen, dass die mit diesem Kringelplus und mit diesem Kringel einen Ring bildet. Insbesondere sind das Verknüpfungen. Ich habe jetzt das Wort schon ein paar Mal verwendet, aber wir wissen ja, dass das eine Bedeutung hat. Da kommt noch ein bisschen mehr, das gucken wir uns gleich im Beweis an. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich einmal fragen, können wir uns mal kurz gemeinsam erinnern, was es eigentlich bedeutet, ein Ring zu sein? Denn wenn wir jetzt zeigen wollen, dass irgendwas ein Ring ist, dann wäre gut, wenn wir wissen, was wir überhaupt zeigen wollen. Ja. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Vielleicht steigen wir davor ein. Kringelplus und Kringel sind überhaupt Verknüpfungen. Das heißt, wenn wir solche Folgen damit bearbeiten, dann fliegen wir nicht raus. Und dann kommt als nächstes, vielen Dank, dass wir mit Kringelplus eine abelsche Gruppe bilden. Sehr schön. Und was fehlt dann noch? Was fehlt noch für einen Ring? Ja.
Das FR und Kringel, also die Multiplikation,
genau, das steckt jetzt in meiner ersten Aussage schon drin, dass wir Abgeschlossenheit haben unter beiden, also unter Kringel plus und Kringel. Das heißt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal extra. Wir brauchen noch 2 Rechenregeln. Ja?
Das Assoziativgesetz.
Für?
Für die Nullmultiplikation.
Genau, für Kringel plus haben wir es schon, also für Kringel. Und jetzt nehme ich noch die Person hinter Ihnen dran für das letzte. Genau, eigentlich 2 Stück, je nachdem, wo was steht. Und im kommutativen Ring brauchten wir nur 1. Wir zeigen gleich auch nur 1, weil man dann irgendwie sieht, was passiert und klar ist, dass es in die andere Richtung genauso funktioniert. Aber streng genommen braucht man 2. Also Vorsicht, wenn Sie sagen, das Distributivgesetz ist nicht klar, welches Sie meinen. Gut, dann haben wir es. 4 Ringeigenschaften, die wir nacheinander abhaken. Ziemlich sicher. Ja, genau. Das ist okay. Ich gehe auch ein paar dieser Eigenschaften von FR und von diesen Verknüpfungen bei den Beweisen nochmal durch. Wenn Sie dann merken, Sie haben noch Fragen, dann unterbrechen Sie mich gerne. Für R1 ist zu tun, dass wenn man sich 2 solche Folgen hernimmt und die mit Kringelplus bzw. Kringel verknüpft, dass dann das, was rauskommt, auch wieder so ein Element von R von R ist. Also nehme ich jetzt einmal für alle Eigenschaften Folgen her. Diese Schreibweise hier ist jetzt ein bisschen abkürzend. Ich schreibe nämlich jetzt unten nicht mal dran, dass N aus N0 kommt. Bei der Einführung der Folgen habe ich das noch gemacht und jetzt, wenn wir so viel damit arbeiten, lasse ich das weg. Aber es ist genauso gemeint. Jede Folge ist so notiert, dass man weiß, dass die Folge, die da indiziert sind, ab 0. A0 ist das erste, dann kommt A1, dann kommt A2 und so weiter. Und diese nehme ich mir jetzt her, denn ich brauche später H3 für die verschiedenen Rechenregeln, die wir so haben. Für A1 jetzt also zu zeigen, dass wenn wir 2 nehmen, dass wir dann mit Kringel plus und Kringel nicht aus der Menge rausfliegen. Naja, was passiert denn? Bei Plus. Bei Kringel plus nehmen wir die Einträge der Folge AN und der Folge BN und immer da, wo die Indizes gleich sind, addieren wir. Das heißt, wir addieren immer 2 Ringelemente und da der Ring R ein Ring ist, fliegen wir bei der Ringaddition nicht raus. Deswegen finde ich für Kringel plus klar, dass wir nicht rausfliegen. Finden Sie das auch klar? Sehr schön. Ja, okay. Das habe ich auch gehört. Denn es geht ja nicht nur darum, ob wir mit den Rechenoperationen den Ring R verlassen. Da kann man, glaube ich, sehen, dass das nicht passiert. Ich multipliziere Ringelemente, dann bleibe ich im Ring, dann addiere ich irgendwelche Sachen, dann bleibe ich im Ring. Das heißt, die neuen Folgenglieder sind auf jeden Fall der Elemente vom Ring R. Aber zu unserer Definition von F von R gehört noch was anderes. Nämlich, dass es unendliche Folgen sind, bei denen aber nur endlich viele Einträge von 0 verschieden sind. Und das finde ich nicht klar, dass es bei der Ringelmultiplikation erfüllt ist. Da sollten wir noch mal kurz gemeinsam drauf schauen. Warum ist es so, dass wenn ich 2 solche Folgen verkringle, dass dann bei der Ergebnisfolge auch wieder nur endlich viele Einträge von 0 verschieden sind? Sieht das jemand und kann es erklären? Okay, dann versuche ich es mal. Die Folgeglieder bei der Kringelmultiplikation entstehen ja, indem man Folgeglieder aus den ursprünglichen Folgen kombiniert, und zwar nach einer festen Regel, die da steht. So, jetzt nehmen wir uns mal einen Index in beiden Folgen, AN und BN, wo beide konstant 0 sind danach. So was gibt es. Wenn ich jetzt die Kringelmultiplikation benutze und ich bin beim Index jenseits von diesem Index, wo die ursprünglichen beiden nur noch Nullen haben, dann heißt das ja, dass bei der Kringelmultiplikation ab dann oder ab ein bisschen später immer mindestens einer der beiden Faktoren, die da steht, in jedem Summanden, einen Index hat, der groß genug ist, dass da 0 steht. Es könnte der erste Index sein, AI, falls I groß genug wird, oder es könnte der zweite sein, BN-I, falls N groß genug ist und I halt klein. Aber ab einer gewissen Größe, und das muss dann möglicherweise ungefähr das Doppelte sein von dem, was man vorher braucht, ne, kombiniere ich immer nur Folgeglieder, bei denen das eine oder das andere Element 0 ist. Und deswegen ist dann ab diesem Index bei der Produktfolge alles neu. Das heißt, es ist vielleicht nicht ganz so klar bei der Addition, aber wenn man sich überlegt, wie diese Multiplikation funktioniert und wie da die Folgen wieder kombiniert werden und wie die Indizes sind, dann kann man das sehen. Deswegen würde ich jetzt nicht hinschreiben, dass ich das sehe, sondern ich würde noch ein kurzes Argument dazu schreiben, aber ergab das Sinn? Man kann es in dem Beispiel ja auch ein bisschen nachverfolgen, was ich nochmal ausführlicher gerechnet habe. Da konnte man ein bisschen sehen, wie ab einer gewissen Größe des Index, den man sich gerade anguckt, durch die Kombination der Folgeglieder immer mindestens ein Index groß genug ist, dass da laut von Mensch.
wir uns klar machen, dass wenn wir diese Rechenoperation durchführen, die man für Klingel plus und für Klingel braucht, dass wir dann niemals den Ring R verlassen. Das heißt, die neuen Folgeglieder liegen auch wieder im Ring R. Und wir mussten sicherstellen, dass beim Ergebnis immer noch nur endlich viele Folgeglieder von 0 verschieden sind. Dann kommt jetzt R2. Für R2, also dafür, dass wir eine adische Gruppe haben mit Klingel plus, brauchen wir die Abgeschlossenheit in der Klingel plus, die haben wir schon. Was brauchen wir noch? Gruppe. Wir brauchen die Existenz von einem neutralen Element, wir brauchen das Assoziativgesetz und wir brauchen inverse Element. Haha, genau. Dankeschön. Hat jemand eine Idee für ein neutrales Element? Was für eine Folge könnte man basteln, sodass bei dieser Kringleitung nichts passiert, ja?
Nullfolge?
Genau, man schreibt einfach über einen Nullfolge. Vielen Dank. Oder ist neutral, schreibe ich mal bezüglich Kringleitung. Wenn ich jetzt schon schreibe, ist das neutrale Element, dann greife ich ja vor. Wir wissen ja, dass neutrale Elemente in Gruppen eindeutig bestimmt sind, aber noch haben wir keine Gruppe, wir sind noch dabei. Dann gehe ich mal direkt weiter, denn wenn wir ein neutrales Element haben, können Sie mir vielleicht auch sagen, wie die Inverse aussehen können in bezüglich Klingel. Das haben Sie auch eine Idee. Ich fange mal an zu schreiben, dann können Sie noch kurz überlegen. Ein Inverses zu der Folge ANM bezüglich. Boah, ich kann mich gar nicht schreiben. Bezüglich. Was für eine Folge können wir da basteln, wie das tut? Ah, Moment, das wäre jetzt jemand anders, ja?
Eine Folge, wo jedes Folgeglied genau das gegenteilige Vorzeichen zu haben hat.
Mhm, und warum kann ich sowas mit dem gegenteiligen Vorzeichen üben? Warum geht das? Seit dessen Linie?
Weil es ein Ring ist und entsprechend beide Verknüpfungen jeweils haben, dass es Inverses gibt.
Für die Ringaddition. Genau. Das heißt, hier verwenden wir jetzt, dass die Einträge bei den Folgen aus dem Ring R kommen und dieser Ring ist mit plus eine adische Gruppe. Das heißt, da haben wir additive Inverse und daraus basteln wir jetzt hier unser additives Inverses. Genauso muss man es machen. Dieses Minus bezieht sich also auf die Addition im Ring R und markiert dort das additive Inverse. Was ist mit dem Assoziativgesetz? Ich behaupte, bei der Kringeladdition kann man noch viel sehen. Das müssen wir vielleicht nicht hinschreiben, wirklich ausrechnen. Warum kann man bei der Kringeladdition sehen, dass das Assoziativgesetz gilt? Warum ist es da ein bisschen einfacher, ja?
Weil man ja bei den Folgenliedern erstmal eine Addition hat.
Ja.
Und dann hat man ja in der beim Plus bezüglich des Rings hat man ja auch schon das Assoziativgesetz. Und da
genau.
Bei der ersten Addition eine Zahl rauskommt, kann man das dann darauf anwenden.
Genau so. Vielen Dank. Wir verwenden ja also, dass sich die Kringeladdition auf jede Komponente einzeln bezieht. Und dann stehen da immer Summen von drei Leutchen. Und bei diesen drei Leutchen innerhalb eines Folgeglieds, da nicht umklammern, weil das ja eine Rechnung ist, die im Ring stattfindet. Also schreibe ich jetzt so was Schönes hin wie das Assoziativgesetz. Aber beim Kompetitivgesetz muss man doch irgendwelche Leute verknüpfen, nicht nur Leute mit ihren Inversen. Also wie kriege ich das jetzt hin? Wie kriege ich hin, dass wenn ich eine Folge A und eine Folge B hin habe und die Kringel addiere, dass ich dann die Reihenfolge vertauschen kann?
Ja. Ich würde eine ähnliche Argumentation wie eben anwenden, dass man ja das Kommutativgesetz schon bei dem Ring hat. Und wenn man wieder in jeder Komponente addiert, dann kann man auch danach umdrehen und dann könnte man es ja auch schon wieder auseinanderziehen, wenn man möchte.
Genau. In anderen Worten, wenn wir aus einem Ring etwas basteln, was so komponentenweise funktioniert, dann vererbt sich ganz viel aus dem Ring über die Komponenten. Und so ist es ja auch mit dem Kommutativgesetz. Das Kommutativgesetz. Vielen Dank, das funktioniert sehr gut so. Führt und überträgt sich in jeder Komponente. Das heißt, wir brauchen, dass wir hier mit einem Ring anfangen, wir brauchen, dass wir bei R plus schon das Kommutativgesetz haben und dann kommt es sofort für F an R mit Ringen. Mit der zweiten Ringeigenschaft fertig, das war jetzt ja erschreckend ganz frei. Zwei Rechtsregeln fehlen noch und ja, das wird jetzt ein bisschen nervig, aber wir machen es einfach. R3 ist das Assoziativgesetz für Kringel. Und da können wir halt leider nicht sagen, das funktioniert jetzt in jeder Komponente, weil wir in den Komponenten eben mehr machen, als die Folgeneinträge zu multiplizieren. Wir machen noch was anderes. Hinkriegen werden wir es trotzdem. Es ist nur ein klein wenig mehr Schreibarbeit. Drei Folgen haben wir schon, dann kann ich jetzt mal beginnen, die zu verkringeln. Hier sind die Klammern so gesetzt, dass ich links zuerst verkringle und in unserer Rechenanleitung steht, wie das geht. Das heißt, ich habe hier so eine Summe. I läuft von 0 bis n. A i mal b n minus i. Das ist jetzt das Ergebnis von der Rechnung, die ich hier vorne gemacht habe. Dann steht da noch so ein n dran, um zu kennzeichnen, dass das wieder eine Folge ist. Aber jetzt habe ich noch Kringel. Also muss ich jetzt hier nochmal das machen, was ich vorne im ersten Teil gemacht habe. Und jetzt möchte ich gucken, was für Indizes ich benutzt habe. Jetzt kommt eine Doppelsumme natürlich. Die erste möchte ich mit J indizieren, J läuft von 0 bis N. Und die zweite möchte ich mit I indizieren, I läuft dann von 0 bis J, weil J das ist, worüber wir hier summieren. Und ich schreibe das mal. AI mal BJ minus I. Und dann haben wir aber noch mal CN minus J. Und das Ganze, Moment, 1, 2, 3. Das Ganze ist wieder eine Folge und wir klären kurz, was passiert. Jedes Folgeglied aus der ersten Folge muss jetzt ja kombiniert werden mit den Folgegliedern hier von der Folge CN, um die Kringelmultiplikation zu machen. Also brauche ich Notation dafür. Gleichzeitig muss ich ja die Summe bilden über die Einträge, die ich dann jeweils multipliziere. Das heißt, die äußere Summe ist die, die sich auf diese Multiplikation bezieht. Die innere Summe ist die, die daher kommt, dass ja in der einen Folge schon solche Einträge stehen, die schon aus der Kringelmultiplikation entstanden sind. So entsteht das. Und jetzt starten wir mal kurz drauf und schauen, was da immer passiert. Jedes Mal, wenn ich hier so eine Rechnung mache, verknüpfe ich zwei Elemente aus dem Ring mit noch einem dritten Element aus dem Ring. Und ja, das ist immer erstmal geklammert. Ich habe immer erstmal links eine Klammerung und dann kommt rechts noch was dran. Aber plötzlich sehen wir nur noch Elemente aus dem Ring, die multipliziert werden. Und im Ring habe ich ja für die Multiplikation das Assoziativgesetz, schließlich ist es ein Ring. Das heißt, bei jeder einzelnen Rechnung, die hier passiert, wo links zwei Leute sind und dann von rechts noch was dazukommt, darf ich umklammern. Das heißt, ich verwende jetzt das Assoziativgesetz für die Multiplikation R hier innerhalb dieser Rechnung. Das schreibe ich mal ran. Um entsprechend die Klammern umzusetzen, und wenn ich die Klammern umsetze, wenn ich also quasi die Klammern ignoriere, dann steht ja jetzt einfach nur noch eine große Doppelsumme. Und die kann ich sogar auch noch zusammenfassen indem ich nämlich beachte, dass ich hier in Wirklichkeit immer nur die Indizes so kombiniere, dass insgesamt n rauskommt. Wenn wir einmal kurz gucken, i plus j minus i ergibt j, plus n minus j ergibt n. Das heißt, ich passe immer genau die Kombination, sodass der Index n rauskommt. Das kann ich auch anders schreiben. Ich summiere über i, j und k, so dass i plus j plus k gleich n ist. Und summiere über alle möglichen Kombinationen AI mal BJ mal CH und lasse alle Klammern weg, weil ich ein erstes Assoziativgesetz für die Multiplikation habe. Und jetzt sehen wir, dass wir die Klammern setzen können, wo wir wollen, und wir können auch die Summation ändern, denn ich muss ja nur darauf achten, dass alle drei Indizes addiert mal N ergeben. Und dann sehen wir, dass es dasselbe ist, als wenn ich alles rückwärts gemacht hätte, aber die Klammer auf der rechten Seite gehabt hätte. Noch einen Zwischenschritt hinschreiben können, der hätte ja nur ausgesehen wieder oben mit vertauschten Rollen, das habe ich jetzt weggelassen. Ja. Guck mal, ob es Beschwerden gibt. Und mein Diskussion setzt es so ähnlich aus. Ich mache jetzt nur eins. Und wenn ich das hingeschrieben habe, dann wird, denke ich mal, klar werden, was da passiert und dass das andere genauso aussieht. Und zwar, ach man, meine Karte mal anschauen.
Bist du einfach noch im Ostermodus oder was ist hier los?
Vielleicht trennen sich unsere Wege jetzt. Eines Multiplikationsgesetz, genau. Und der Unterschied zwischen den beiden ist ja, dass ich einmal auf der linken Seite stehen habe, dass ich zuerst addiere und dann außerhalb der Klammer multipliziere, oder ich kann es andersrum haben. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich links die Summe stehen habe. Also so an Ringel plus bn und dann das Ganze in Klammern Ringel cn. Dieses möchte ich mir anschauen. Bei dem anderen wäre halt die Multiplikation auf der anderen Seite. Und erstmal spielt es noch eine Rolle, weil wir ja nicht wissen, ob unser Ring mit der Kringelmultiplikation kommutativ ist. Das ist ja im Allgemeinen nicht. Naja. Was passiert bei der Kringeladdition? In jeder Komponente addieren wir, also kann ich doch die Folge einfach so hinschreiben, dass man das sieht. Nämlich so. Da habe ich in jeder Komponente einfach die beiden Folgeeinträge addiert, die Indizes passen. Und dann multipliziere ich mit der Kringelmultiplikation mit der dritten Folge. Das kann ich dann irgendwie so hinschreiben, dass man sieht, wie die Kringelmultiplikation angewandt wird. Das heißt, da haben wir wieder das, was wir die ganze Zeit machen. Hier läuft von 0 bis n. Jetzt stehen links meine Folgeeinträge an plus bn, beziehungsweise wenn jetzt der Index hier i heißt, an plus bi. So, mal der passende Index hier auf der rechten Seite, das ist dann c n minus i. Okay, so sieht aus, was der andere drin, sehr schön. Was mache ich jetzt? Bisher habe ich ja nur umgeschrieben und die Definition verwendet. Jetzt stehen hier aber plötzlich Terme, bei denen ich sehe, dass sie dann nur Elemente aus dem Ring hergenommen und irgendwie verknüpft werden. Ringaddition, Ringmultiplikation. Im Ring R habe ich die beiden Distributivgesetze, kann die also draufwerfen. Das heißt, hier haben wir jetzt Distributivität in R und schon löst sich das alles auf. Dann habe ich da eine Summe stehen, bei der ich über die läuft immer noch von 0 bis n. Und dann habe ich noch eine zweite. Achso, das hätte ich noch irgendwie als Folge schreiben sollen. So, n. Okay, dann mache ich das jetzt hier bei den Einzelnen auch. So. Plus, weil ich jetzt dann noch die B-Star muss, plus hier Resistenz B equal C, Entschuldigung, Cn minus U. Und das auch wieder als Folge geschrieben. Und wenn ich da jetzt nochmal kurz drauf schaue, dann sehe ich, dass ich die einzelnen Folgeglieder ja quasi wieder nur addiere. Das heißt, das ist ANN Kringel CNN. Das ist das, was hier links steht. Und das, was rechts steht, ist die Folge BNN Kringel CNN. Das ist die richtige Bauvorschrift. Und was habe ich gemacht? Ich habe addiert. Hier sehe ich, wie die einzelnen Einträge addiert werden. Das heißt, nachgewiesen. Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, dass FR mit Kringel plus und Kringel ein Ring ist. Aber da stehen ja noch so ein paar kleine Zusätze. Gucken wir uns die kurz an. Können Sie sehen, warum aus der Kommutativität des ursprünglichen Rings R folgt, dass dann auch dieser Folgenring kommutativ ist? Können Sie das erkennen? Wo würde sich das auswirken? Wo würde man das sehen? Na, es geht um die Kringelmultiplikation und die beiden Rechenoperationen, die da verwendet werden, sind die Ringaddition und die Ringmultiplikation. Bei der Ringaddition ist es egal, da haben wir sowieso die ganze Zeit Kommutativität, aber bei der Ringmultiplikation sehen wir jetzt, dass bei den einzelnen Produkten die Reihenfolge eine Rolle spielt, falls der Ring nicht kommutativ ist. Falls er kommutativ ist, dann spielt da bei diesen einzelnen Produkten die Reihenfolge keine Rolle, das heißt, ich kann immer die Rolle von A und B vertauschen. Und dann kann ich sie auch insgesamt bei den Folgen vertauschen. Das heißt, dann sehe ich, dass daraus folgt, dass die Kringelmultiplikation auch kommutativ ist. Das schreibe ich gleich noch hin. Und beim Einzelelement schlage ich vor, dass Sie kurz überlegen, ob Sie einen Kandidaten haben für das Einzelelement. Ich schreibe erstmal noch kurz was hin. Ist die linke Tafel? Ja. Summanden in der Summe rechts, wo also immer zwei Ringelemente multipliziert werden. Und da bei diesen Produkten in R spielt die Reihenfolge keine Rolle. Und deswegen ist dann auch F von R. Und wenn Sie sich das hinschreiben wollen explizit, dann schlage ich vor, dass Sie es so machen, dass Sie wirklich nochmal die Formel für die Kringelmultiplikation hinschreiben und dann argumentieren, warum jetzt innerhalb der Summation bei den Produkten vertauscht werden darf. Und deswegen kann dann alles vertauscht werden. Das ist das, was ich gesagt habe, was ich hingeschrieben habe. Und jetzt nehme ich Vorschläge für ein Einzelelement. Wie könnte in diesem Folgenring ein Einzelelement aussehen? Also etwas, was bei dieser Kringelmultiplikation nichts macht. Das ist ein bisschen fies, weil die Kringelmultiplikation so komisch ist. Ne? Deswegen schlage ich ja vor, dass egal, was Sie mir jetzt sagen, wir auf jeden Fall eine kleine Nebenrechnung machen und das einmal testen. Na, Vorschläge?
zwei oder drei, die naheliegend sind. Einer ist der naheliegend und falsch und dann gucken wir weiter. Ja.
Ich hätte jetzt gesagt, wir haben eine Folge, die nur aus Einsen besteht.
Könnt ihr probieren? Aber Moment, wenn 1 und 0 verschieden sind, dann ist, wollten Sie das sagen? Sagen Sie es?
Das Problem ist, dass es ja irgendwann, es darf ja nur endlich viele von 0 verschiedene Elemente geben. Das heißt, irgendwann müssen alle 0 sein und das.
Genau, das funktioniert nur, wenn 1 und 0 gleich sind. Ja. Und das geht, aber dann haben wir den 0 drin. Und das ist auch interessant, aber wir wollen es allgemein machen. Insofern, ja, gute Idee, aber klappt nicht mit unserer Definition des Ringes. Und wenn Sie die Rechnung machen, sehen Sie, dass es auch sonst nicht klappt. Es sind zu viele Einsen. Da kommen dann zu viele Terme bei der Multiplikation raus. Aber die 1 des Ringes zu benutzen, ist natürlich die richtige Idee. Also müssen wir jetzt mal alles anders benutzen. Wer hat noch eine Idee?
Ja. Also ganz intuitiv würde ich aber sagen, wenn man 1 und 0 abwechselt, oder?
Gleiches Problem, denn wenn man die abwechselt und das unendlich lange macht, dann gibt es keine Stelle, ab der wir noch Nullen haben. Und es gibt noch weitere Probleme, aber dafür müssen Sie eine Rechnung machen, um zu sehen, was die sind. Auch wieder zu viele Einsen. Das ist das Interessante. Man braucht viel weniger Einsen, als man denkt. Eine, die nehme ich noch. Und dann noch Nullen. So, danach nur noch Nullen. Das geht nicht, sondern endlich lang. Was ist das Ende? Sollen wir es so versuchen? Und gucken, was passiert. Also, ich sag mal, was meine Intuition gewesen wäre. Meine erste wäre vielleicht auch gewesen, lauter Einsen, und dann hätte ich gemerkt, ach nee, das liegt ja gar nicht drin. Und dann hätte ich wahrscheinlich geguckt, vorne eine 1 oder an der zweiten Stelle eine 1. Das wären, glaube ich, die Sachen gewesen, die ich ausprobiert hätte. Ich folge Ihnen jetzt mal, vorne eine 1. Und wir testen erstmal, ob wir das Gefühl haben, dass es vielleicht geht. Denn die Fingermultiplikation ist ja so seltsam. Für den nullten Eintrag kombinieren wir nur den nullten Eintrag hier und den nullten Eintrag hier. Also haben wir A0 mal 1 des Rings. Jetzt kommt Eintrag an Stelle 1, da kombinieren wir 2. Die 0 hier mit der 1 hier, also A0 mal 0 des Rings, plus A1 mal 1 des Rings. Jetzt mache ich noch den zweiten Eintrag, danach wird es nervig. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich dann aufhöre. Aber den mache ich noch. Das sind 3 Terme, die kriege ich noch hin, schreibe ich aber jetzt gerade runter. Zuerst kombiniere ich hier die Stelle 0 mit der Stelle 2 hier. Da weiß ich, dass da eine unsichtbare 0 steht. Also A0 mal 0. Dann kombiniere ich hier den Eintrag 1 mit dem Eintrag 1 da. Dann steht da A1 mal 0. Und dann kombiniere ich den zweiten Eintrag hier mit dem 0. Eintrag dort. Also A2 mal 1 des Ringes. Ups, das sind keine Kommata, sondern Pluszeichen. Das ist ja der Term, der bei der Kringelmultiplikation rauskommt. Dann geht es irgendwie weiter. Und was sehen wir für ein Muster? Na, das ist jetzt genau so gestrickt, dass immer fast alles 0 wird, bis auf die eine Stelle, an der wir gerade sind. Und da multiplizieren wir mit der 1 des Rings. Und deswegen kommt hier wirklich A0, A1, A2, A3 und so weiter raus. Das heißt, es geht. Nebenrechnung? Kurzer Satz? Fertig. Raum für Notizen. Falls der Ring nicht kommutativ ist, aber wir so ein Einzelelement haben, das von beiden Seiten ein Einzelelement ist, dann funktioniert das auch von beiden Seiten als Einzelelement. Das ist allerdings eine Spitzfindigkeit, die wir später in der Vorlesung nicht mehr brauchen, weil wir dann normalerweise sogar über Körpern arbeiten. Dann ganz viele von diesen interessanten Ringeigenschaften nicht mehr relevant sind. Interessante Ringeigenschaften gibt es dann in der Algebra. Ja, Ringe und ihre Freunde und wo sie zu finden sind und so. Gut, Raum für Notizen. Was haben Sie für Fragen oder Anmerkungen? Der Beweis ist jetzt fertig, ja?
Diese Folge des 1S-Elements mit 1R, 0R und so weiter und so fort einfach mit 1R abgekürzt, weil das ist ja auch eine
Folge mit der. Genau, wir könnten das machen, aber wir brauchen es später so in der Form nicht mehr so häufig und zumindest in meiner Intuition ist das eine Notation, die missverständlich ist, denn wenn ich da so eine 1 hinschreibe und das quasi als Abkürzung nehme, dann wäre mein erster Gedanke, dass es die Folge ist, wo überall 1 steht und das ist nicht dieses Ding. Das heißt, was man dann machen könnte, wäre, dass man sich Notation überlegt und sagt, das kürzen wir ab mit 1FR. Also quasi ein Element in diesem neuen Ding. Und dann muss man nur irgendwo als kleine Notiz im Kopf haben, dass das dieses Ding ist und nicht das Ding, wo lauter Einsen stehen. Und dann kommt man irgendwie klar, denke ich. Insofern war das ein guter Einwand. Vielen Dank. Haben wir noch mehr? Fragen? Antworten? Ja?
Mit diesem Einzelelement als Vektor quasi, wenn man das jetzt...
Folge, nicht Vektor bitte. Folge.
Ja, wenn man das mit der Folge AN verknüpft, würde dann nicht nur das erste Folgenelement.
Nee, da haben wir schon gesehen, wie das passiert. Durch die Kombination, die bei der Multiplikation entstehen, werden immer mehrere Terme 0, aber immer genau der richtige wird einmal kopiert. Das liegt einfach daran, dass diese Kringelmultiplikation so interessant ist und das ist ein Fehler, der oft passiert, dass man denkt, dass die komponentenweise ist, aber ist sie nicht. Noch was? Okay, dann gucken wir weiter. Wir schauen uns jetzt an, wie wir die Notation in Zukunft vereinfachen können, denn es macht alles einfacher, wenn wir die Elemente aus dem ursprünglichen Ring sozusagen in diesem Folgenring wiedererkennen. Und wir sehen jetzt, dass das geht. Unter der Voraussetzung, die wir die ganze Zeit haben, definieren wir jetzt eine Abbildung. Wir weisen einfach jedem Ringelement die Folge zu, so ähnlich wie wir das gerade mit der 1 gemacht haben, bei der vorne einmal das Ringelement steht und danach kommen lauter Nullen. Das heißt, hier mit dieser Abbildung wäre dann unsere 1FR einfach nur das Bild vom 1-Element unter dieser Abbildung. Das ist genau die Konstruktion, die wir gemacht haben. Und dann behaupte ich, dass diese Abbildung, die das tut, ein Ringhomomorphismus ist. Das Wort ergibt Sinn, weil wir da zwei Ringe haben, haben wir uns klar gemacht. Es ist sogar ein injektiver Ringhomomorphismus und das bedeutet, dass man sozusagen eine Kopie von unserem ursprünglichen Ring in diesem Folgenring findet. Die Kopie sieht einfach so aus, dass man diese Folgen hat, die überall null sind, außer ganz am Anfang und da steht unser Ringelement. Und so eine Kopie zu finden heißt immer, wenn wir das mathematisch genau ausdrücken, dass wir einen bijektiven Homomorphismus finden auf einen Teil. Naja, Sie sehen schon, die Lücke ist klein, das heißt, der Beweis ist kurz. Ist er auch wirklich, aber ich muss trotzdem... Ja, doch, ich möchte wischen. Nein! Und jetzt kommt sie mir gleich wieder entgegen. Nein! Oh, sie hat es überlebt. Oh. Minderkreide. Voll gut. Okay, aber... Wenn die Wische schon überlegen, was man für einen Ringhomomorphismus braucht, dann könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich da hinschreiben muss. Nimmt man ein 2. Das ist die rechte Tafel. Na, was zeigen wir? Ja.
Inaktivität.
Warum nicht? Ja, wollen wir zuerst eine Aktivität machen? Einwände? Nö, ich auch nicht. Okay? Zur Inaktivität. Nehmen zwei Elemente her, sodass das Bild gleich ist. Nochmal gucken, die Abbildung. Dann nehmen wir uns zwei Elemente aus dem Startbereich, also aus R, die das gleiche Bild haben in F und R. Sagen also A und B aus R so, dass A Pi das gleiche ist und B Pi. Wir müssen nur gucken, was Pi macht. Das bedeutet, dass die Folge, die aus A besteht, beim Lauf der Nullen dasselbe ist wie die Folge, bei der man von B kommt und Lauf der Nullen. Tja. Und was jetzt? Wann sind denn zwei solche Folgen gleich? Nicht nur hier, sondern auch sonst auf der Welt. Wann sind zwei Folgen gleich?
Also wenn A und B gleich sind?
Ja, ich würde ja sogar so weit gehen, zu sagen, dass alle Folgeglieder an jeder Stelle gleich sein müssen. Immer wenn der Index gleich ist, muss das Folgeglied gleich sein. Aber wir brauchen nur das, was Sie gesagt haben. Die ersten beiden Folgeglieder müssen dann gleich sein. Einfach. Dann machen wir jetzt die Homomorphie-Eigenschaft. Und da wäre schön, wenn Sie mir sagen, wie die geringer aussieht. Wir haben ja hier so viele Strukturen und so viele Homomorphismen. Was müssen wir mit der Ring zeigen? Zwei Ringelemente und bilden ab und addieren und multiplizieren. Ich schreibe mal, wir sehen, weil ich das Gefühl habe, dass wir nicht sehr viel argumentieren müssen, aber wer weiß. Wir legen das mal los. Zuerst mache ich Addition zuerst, dann abbilden. Naja, jetzt habe ich hier wieder so ein kleines Ringelement, A plus B. Wenn ich das mit Pi abbilde, weiß ich, was passiert. Das wird mir in so eine Folge geworfen, wo das Element an der ersten Stelle steht, beziehungsweise an der nullten, streng genommen. Da lag schon mal eine Null. Das eine steht da dieses Ding. Und wie kann ich das jetzt als Summe schreiben, sodass ich sehe, dass es die Summe der Bilder ist? Müssen wir künstlich machen, ja?
Dann schreibt zuerst die Folge hin A, Komma. 0, R und so weiter.
Okay, plus. Welches Plus?
Das Ringelplus.
Danke schön. Ringelplus gemacht. Ich lasse dich nicht aus, ich fand das Geräusch toll.
Also, und dann das B. Und wieder lauter Nullen. 0, R. Das finde ich auch ein bisschen. So, und, ja, und jetzt sieht man das ja, dass das erste genau das abgebildet ist. Das normale Plus. Das Kringelplus. Eins von beiden.
Naja, die Bilder sind ja in F und R, also muss das Kringelplus sein.
Ja. Ja, und P abgebildet mit Phi.
Sehr schön, jetzt hat der ganze Spaß nochmal für die Multiplikation. Die Frage ist nur für welche. Zuerst verknüpfe ich im Ring R, das heißt, da habe ich die normale Ringmultiplikation in R. Dann fängt es einfach an. Ich schreibe das Produkt in die nullte Komponente und mache dann weiter. Aber jetzt ist mal Schlitz. Auf dem Schlitz jetzt auf der anderen Seite anfangen und das besser machen? hinschreibe und hoffe, dass es funktioniert. Was muss ich berechnen? Ja. Ja.
Das ist die Folge und das erste Komma ist A mal B.
Genau, weil nämlich hier die nullten Einträge verknüpft werden. Und was macht jetzt dann erst einfach?
Das ist A mal 0 plus 0 mal.
Genau.
Das
und dann geht es weiter. Und jetzt sehen wir das, was ich vorhin angedeutet habe. Ab einer gewissen Stelle werden jetzt diese ganzen einzelnen Summanden alle 0. Deswegen wird dann auch die Summe 0. Das ist genau das, was ich vorhin angedeutet habe, wie das bei der Multiplikation passiert, dass die Leute nicht auf einmal unendlich viele von den verschiedenen Einträgen haben können. Das ist natürlich ein bisschen extrem. Aber ja, das heißt, das können wir jetzt so, wie sagt man das? Wir machen jetzt so ein Reverse Engineering. Die Rechnung, die wir gerade gemacht haben, die schreibe ich so ein bisschen ab. Dann werden wir sehen, was das mit dem x zu tun hat, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Diese Variable bei Polynomen, für die man irgendwas einsetzt, dieses ganze Mysterium wird sich jetzt auflösen. Achso, es sei denn, es gibt noch Fragen, aber Sie haben gerade alle relativ zufrieden geguckt bei den Rechnungen. Deswegen. Und auch jetzt. Nö, okay, ich sehe keine Fragen. Dann kommt jetzt unsere Definition. Mit allen Voraussetzungen, die wir sonst auch so rumlaufen haben, möchte ich jetzt noch zusätzlich, dass der Ring ein Einzelelement hat. Und erstens wissen wir dann, dass dann unser Folgenring ein Einzelelement hat. Das haben wir vorhin gebastelt. Und zweitens können wir dann eine sehr spezielle Folge hernehmen und definieren und der einen Namen geben und die soll x heißen. Das ist die andere, bei der ich vorhin dachte, dass die vielleicht als Vorschlag kommt für ein Einzelelement. Man hat nämlich am Anfang eine 0 stehen, dann eine 1, die 1 und danach kommen lauter Nullen. Das ist eine Folge, die wir nur hinschreiben können, wenn wir wissen, dass der Ring auch ein Einzelelement hat. Aber dann kann man sie hinschreiben. Und warum die irgendwie interessant und besonders sein sollte, ist jetzt vielleicht noch nicht klar, aber das sehen wir dann gleich. Wir können ja vielleicht mal als kleine Übung, um warm zu werden. Oh ja, hier, wir erweitern diesen Schmierzettel. Das ist die linke Tafel. Ich erweitere den Schmierzettel und rechne ein bisschen mit ihm rum. Also da steht, was x ist und ich möchte jetzt gerne mit Ihnen ausrechnen, was x Quadrat ist. Erste Frage, was bedeutet das überhaupt? Na, es ist sinnvoll, wenn ich ein Element mit sich selbst verknüpfe, mehrmals bei der Multiplikation, so eine Potenzschreibweise zu benutzen, so wie wir das auch sonst intuitiv machen würden. Das heißt, das hier ist eine Abkürzung für x Kringel x. Was ist x Kringel x? Naja. Die Kringelmultiplikation kennen wir, x kennen wir auch, das steht da, also schreibe ich es einmal hin. Und jetzt sind Sie dran.
dran mit rechnen. Was kommt raus? Nullte Komponente, ganz vorne. Das ist einfach, genau, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Fangen Sie an. Genau, Null, weil ich nämlich einfach diese ersten beiden Nullen verknüpfe, passiert nichts Besonderes. Nächste Komponente, da habe ich jetzt zwei Summanden. Was kommt raus? Ja.
Wieder Null?
Auch wieder Null, genau. Weil ich nämlich die Null mit der 1 kombiniere, kommt Null raus. Die 1 mit der Null kommt auch Null raus. Schade. Ja, kommt einfach Null raus, wäre irgendwie komisch. Was denken Sie?
Das ist, glaube ich, die 1.
Das glaube ich auch. Überprüfen wir uns mit Jausen. Die 0 mit der 0 ergibt 0, die 1 mit der 1 ergibt 1, die 0 mit der 0 ergibt 0. Ha! Was passiert als nächstes? Ja?
Die will wieder 0 sein.
Warum?
Weil dann die 1 aus dem ersten sozusagen mit der 0 hinter der 1 drin.
Richtig. Die Art und Weise, wie die Indizes, die jetzt kommen, sich dann so zusammensetzen lassen, zeigt, dass diese 1 und diese 1 nie wieder zusammentreffen, sondern die treffen immer mit Nullen zusammen. Das heißt, ab jetzt kommt 0. Und das ist ja spannend. Das heißt, wenn ich x mit sich selbst verknüpfe, rutscht die 1 ein weit nach rechts. Wollen wir es nochmal ausprobieren mit x um 3? Dann schreibe ich jetzt schon mal die hin, denn das ist x Quadrat. Das heißt, das nehme ich für die ersten beiden und dann habe ich noch ein x hinterher. Das quetsche ich jetzt noch weiter hin, dann müssen wir alle durch. Dann gehen Sie los und sagen Sie mir, was Sie rauskriegen. Hier vorne geht das nur mit den Nullen, das heißt, jetzt sind wir bei der zweiten Komponente, da wird es interessanter.
Genau, die zweite Komponente ist 0 mal die 0 von hinten.
Ja.
Dann die 0 von vorne mit 1.
Ja.
1 mit 0.
Ah, also haben wir wieder eine 0. Okay. Wann treffen die Einsen überhaupt mal aufeinander?
Jetzt.
Genau. Weil wir nämlich bei der dritten Komponente 2 und 1 kombinieren. Nämlich die 1 hier an der zweiten Stelle und die 1 hier an der ersten Stelle. Und danach passiert es nie wieder. Wir sehen jetzt ein bisschen das Muster, ne? Man hat immer eine Stelle, wo die beiden 1 nacheinander treffen und ansonsten fliegt alles auseinander. Wir haben immer lauter Nullen. Und jetzt haben wir ein Muster erkannt für diese, ich sage jetzt mal, Potenzen von x, also für Produkte von x mit sich selber. Das können wir dann gleich benutzen, damit den Beweis von Lemma 9.3 hinschreiben. In dem Lemma steht nämlich, dass wenn wir ein Element haben und dieses Element x bilden können, dass wir dann jede Folge schreiben können als Bilder der einzelnen Einträge unter Phi, jeweils verkringelt mit einer passenden Potenz von x und das dann alles mit der Kringeladdition aufaddiert. Und bevor wir das beweisen, und ich verspreche, der Beweis ist kurz, da haben wir jetzt den Witz ja schon gesehen mit diesem x, aber mögen Sie da mal draufstarren und gucken, was Ihre Intuition sagt, woran erinnert Sie das? Was da steht. Wenn Sie die ganzen Kringel mal weglassen und einfach so tun, als seien das eine ganz normale Addition und Multiplikation, woran erinnert Sie denn das, was da steht? Ja? Genau. Wenn das einfach nur eine Addition und eine Multiplikation wären und diese Phis da nicht rumlaufen würden, dann würde es aussehen wie ein Polynom mit Koeffizienten a0 bis an und das Polynom hat halt Grad n. Oder sieht so aus, als hätte es Grad n jedenfalls. So, intuitiv mit dem, was Sie über polynomischen Wissen, ergibt es Sinn? Ah, okay. Ich Wisch noch nicht, sondern da ist noch genug Platz. Wir beweisen das Lemma und dann haben wir doch jetzt schon eine Richtung, in die wir weiterlaufen wollen. Also ich jedenfalls. Ich hoffe, Sie kommen mit.
An der zweiten auch, weil ich hier immer irgendwas
multiplizieren. 0, 1, dann kommt jetzt die zweite Stelle. Da habe ich also A2 mal 1. Aha. 0 mal 0 ist 0. Hier steht eine 0, mal 0 ist nochmal 0. Und danach kommt auch der Lauf von 0. Bla bla bla. Bis hin zu, jetzt haben wir das Prinzip verstanden. AN, Phi, Kringel, X und L. Und da schreibe ich jetzt nicht die ganze Rechnung hin, denn sonst muss ich ja wieder so einen Pfeil machen, wo die entsprechende Stelle ist, wo die 1 ist, bla bla bla, mache ich nicht. Wir haben jetzt verstanden, dass die Multiplikation mit einer Potenz von X dazu führt, dass das, was hier vorne steht, an die entsprechende Stelle in die Kugel geschrieben wird. Also schreibe ich das Ergebnis hin, 0, ganz viel 0, dann kommt irgendwo AN, dann kommt wieder 0. Und ich sage jetzt dazu, dass das AN hier an der enden Stelle und da steht, und da muss man mitdenken, dass wir mit der nullten Stelle anfangen. Also 0, 1, das ist das Ende. Jetzt summieren wir die alle auf, um auf die rechte Seite von unserer Gleichung zu kommen. Das heißt, A0 Phi plus A1 Phi X Kringel plus und so weiter, Kringel plus AN Kringel X und N gleich. Jetzt möchte ich nicht alle Folgen, die da stehen, nochmal abschreiben, sondern ich möchte da drauf schlagen. In der ersten Komponente der Folge, die hier rauskommt, steht A0 plus 0 plus 0 plus 0. Laut 0. Also steht da einfach nur A0. An der nächsten Stelle steht 0 plus A1 plus 0 plus 0, also A1. Und Sie sehen jetzt, wie der Hase läuft, glaube ich. Dann einfach mal nur die entsprechenden A's erschaffen. Danach passiert nichts mehr. 0. Das ist genau die linke Seite, die da steht, so wie wir es behauptet haben. Was war der Witz? Na, erstens, sich konzentrieren, was an welcher Stelle steht. Zweitens, verstehen, was die Potenzen von X sind. Drittens, verstehen, wie die Potenzen von X mit diesen einzelnen Leuten umgehen, also mit den Bildern von Elementen aus R. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht, also nicht so aufregend. Und damit können wir jetzt ein paar Dinge definieren. Sind Sie bereit? Da kommen dann auch gleich Beispiele. Nein. Okay, was kann ich tun? Ja. Ja. Nein, das ist keine Absicht. Danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Da müssen überall Fies dran an die Regelelemente. Muss ich nochmal gucken, was oben richtig ist. Da steht überall Fies dran. Ja, da steht auch ein Fies dran. Hier steht eins, hier steht eins, hier fehlt es. Vielen Dank für den Hinweis. Die Antwort war also nein, zu keiner. Sind wir jetzt bereit? Oh. Ja, das Schlimme ist, diesmal ist es eine rhetorische Frage. Okay, gucken wir ganz langsam und nacheinander. Alles soll so sein wie gerade, der Ring soll ein Einzelelement haben und ab jetzt nennen wir diesen Folgenring, mit dem wir jetzt die ganze Zeit gearbeitet haben, anders und schreiben ihn so, wie man Polynomringe üblicherweise schreibt. Da kommt nämlich nach vorne der Ring, mit dem alles angefangen hat, R, und dann kommt in eckige Klammern X, um zu symbolisieren, dass wir dieses besondere Element X aus dem Folgenring haben, mit dem wir jetzt die ganze Zeit arbeiten. Und das nennen wir einfach Rx. Rx ist die Aussprache für das, was da steht, R in eckigen Klammern X. Das ist unser Polynomring über R, so heißt das Ding. Das heißt, dass wir diese Leute, die wir da gerade gebastelt haben, Polynomen nennen, über R oder mit Koeffizienten aus R. Da wir gesehen haben, dass man in diesem Folgenring eine Kopie des Ringes R findet, ist es auch sinnvoll zu sagen, dass wir in dem Polynomring eine Kopie des ursprünglichen Rings finden. Und das ist der Grund, warum, wenn Leute über Polynome sprechen, sie ganz selbstverständlich die Koeffizienten, wenn die einfach nur so dastehen als konstantes Polynom,
auch als Polynome betrachten und die nicht nochmal irgendwie extra verarzten. Daher kommt das. Die Leute heißen Polynome. Wenn wir die ganzen Kringel weglassen und die Phis, dann sehen die auch aus wie Polynome. Und dann schreiben wir die so, wie man das kennt, nämlich mit so einer Summe. Und dann laufen wir über die Indizes, je nachdem, wie weit wir halt laufen wollen, und schreiben dann immer Koeffizient mal entsprechende Potenz von x. Und jetzt ergibt das alles Sinn, weil wir nämlich jetzt wissen, was im ursprünglichen Kontext mit diesen Folgen all diese Sachen bedeutet haben. Wir vereinfachen einfach nur die Schreibweise. Als wir uns überlegt haben, dass dieser Folgenring wirklich ein Ring ist, da brauchten wir ein Nullelement für die Kringeladdition. Das war die Folge, wo überall Nullen standen, und dieses Ding entspricht dem, was wir als Nullpolynom kennen. Alle Koeffizienten sind Null. Und wenn wir jetzt also den Ring nicht mehr f von r nennen, das war nur eine Übergangsnotation, sondern wenn wir ihn rx nennen, so wie man ordentlicherweise einen Polynomring bezeichnet, dann ist das Nullelement eben das Nullpolynom und hat eine entsprechende Bezeichnung 0 Index rx. Wenn Sie das also hinschreiben, dann weiß ich, Sie meinen das Nullpolynom. Und in unserer vereinfachten Notation, wo R ein Teilring des Polynomrings ist, ist die Null im ursprünglichen Ring das gleiche wie die Null im Polynom. Wenn wir jetzt ein Polynom haben, das nicht das Nullpolynom ist, dann gibt es da irgendwo einen Koeffizienten, der von Null verschieden ist. Und dann nehmen wir den Koeffizienten, bei dem der Index am höchsten ist, und den nennen wir den Leitkoeffizienten. Und diesen Index, das ist dann ja auch der Exponent, der an dem x dran steht an dieser Stelle, nennen wir den Grad des Polynoms. Zu all diesen Dingen kommen gleich Beispiele. Wenn Sie möchten, kann ich aber jetzt auch quasi begleitend immer schon Beispiele anschreiben. Würden Sie das besser finden? Großes Nicken. Dann tun wir das doch, und unser Ring R, mit dem wir das machen, ist der Ring Z. Ja, das ist jetzt einfach meine Schnittstelle und Beispieltafel. Und Sie müssen mich ja nicht die ganze Zeit sehen. Die Tafel ist ja wichtiger. Ja. Wenn wir die ganzen Zahlen nehmen, die bilden ja einen wunderschönen kommutativen Ring mit 1, dann kann ich mir darüber Polynome angucken. In welches handelsübliche Polynom übersetzt sich denn dann folgende Folge? Ich schreibe sie mal an, und dann gucke ich mal, ob Sie mir das Polynom dazu sagen können, in der Schreibweise, die Sie kennen. Minus 1. Was ist der Grad? 4. Genau. Okay, dann haben wir also jetzt diese ganzen Sachen zusammengepuzzelt. Wichtig ist halt, dass Sie, wenn Sie sowas wie Leitkoeffizient oder Grad sagen, vorher einmal hingucken, denn manchmal sind Dinge Null, die nicht wie Null aussehen. Vorsicht, wenn da irgendwelche allgemeinen Bezeichnungen sind, da können immer auch mal Sachen Null sein, so accidentally. Bitte hingucken. Und vorher überprüfen, ob das, was Sie denken, wirklich der Grad ist und ob das, was Sie denken, wirklich der Leitkoeffizient ist. Ja.
Wenn ich mal
noch zum Verständnis fragen.
Ja.
Das ist ja jetzt ganz so aus dem Kopf heraus quasi so rückwärts, sage ich jetzt mal so. Ist das deshalb so, weil wenn es quasi vorwärts wäre, weil man dann nicht weiß, ob das letzte eine Null ist oder nicht?
Genau so. Es ist so, weil wir ja bei den Folgen die so hingeschrieben haben, dass es irgendwie losgeht und irgendwann bricht es ab und es kommen nur noch lauter Nullen. Aber wenn man nicht weiß, wo diese Stelle ist, dann genau so ist es. Dankeschön. Noch mehr Kommentare oder Fragen? Es kommen auch gleich noch mehr Beispiele, wenn Sie wollen. Erstmal noch ein paar mehr Begriffe. Da man den Grad und den Leitkoeffizienten jetzt ja nur definiert hat, so wie ich das hier gemacht habe, wenn es irgendwelche Koeffizienten gibt, die nicht Null sind, habe ich beim Null-Polynom keine Ahnung, was passiert. Also muss ich den Grad irgendwie setzen. Und den könnte man jetzt Null setzen. Da sieht man später, warum das vielleicht nicht so sinnvoll ist. Man könnte ihn unendlich setzen oder minus unendlich. Ich entscheide mich für minus unendlich aus Gründen. So, das heißt, in meinen Vorlesungen und nicht nur bei mir, sondern auch in vielen Büchern und so, ist per Definition der Grad vom Null-Polynom minus unendlich. Und das setzen wir. Wir setzen es, weil die andere Definition hier nicht greift. Das heißt, das müssen Sie nicht irgendwie versuchen, künstlich mit Bedeutung aufzuladen. Ich weiß nicht, wie hilfreich das ist. Sondern es ist wirklich nur ein Setzen, damit wir Konsistenz haben in all unseren Rechenregeln und wir nicht drüber nachdenken müssen, ob wir jedes Mal das Nullpolynom da irgendwie extra behandeln müssen. Das wäre nervig. Es ist so schon nervig genug. Das Nullpolynom macht nicht immer nur Spaß. Ja?
Wieso nicht den Grad 0?
Aus Gründen. Polynome vom Grad 0 sind die Konstanten, die nicht 0 sind. 1 ist ein konstantes Polynom, das hat Grad 0. Es wäre komisch, wenn dann quasi alle von 0 verschiedene Elemente Grad 0 hätten als konstante Polynome, die nicht 0 sind, und das 0-Polynom auch. Das verhält sich in manchen Rechenregeln dann seltsam. Das ergibt häufig später Sinn, wenn man dann die ganzen Rechenregeln sieht. Und zum Schluss, unser Ring hat ja eine 1. Und genau dann, wenn der Leitkoeffizient unseres Polynoms diese 1 des Ringes ist, dann nennen wir das Polynom normiert. Wirklich nur dann. Okay, jetzt haben wir das alles gesehen. Wir haben schon ein paar Beispiele. Gleich kommt noch ein Lemma. Bevor wir uns das anschauen, möchte ich aber fragen, ob Sie zu diesem Hin und Her zwischen Folgen und Polynomen oder zu den anderen Wörtern noch irgendwelche Beispiele brauchen. Das war jetzt über Z. Sie haben gesagt, aus der Analysis können Sie das eher über R, also über den reellen Zahlen. Wir wechseln gleich auch ein bisschen die Perspektive und machen alles nur noch über Körpern, weil gewisse Rechnungen nur in Polynomringen über Körpern funktionieren. Ich werde da auch manchmal darauf hinweisen. Das heißt, ab dann ist die Anschauung R völlig okay. Erstmal? Ansonsten sagen Sie es schon Lüb, wenn ich irgendwo noch mehr Beispiele machen soll. Im folgenden Lemma sammeln wir einfach nur ein paar Rechenregeln. Und diese Rechenregeln sagen uns etwas dazu, wie beim Rechnen mit Polynomen sich der Grad verhält. Und das sehen wir später, warum das wichtig ist, wann Produkte von Polynomen das Nullpolynom sein können. Wir arbeiten also jetzt über einen Körper. Das kann R oder C oder sowas sein, muss es aber nicht. Es könnte auch ein endlicher Körper sein. Wir haben schon gesehen, es gibt auch endliche Körper. Das heißt, es ist einfach der Körper Ihrer Wahl gerade. Dann nehmen wir zwei Polynome, P und Q, und hier sind die Rechenregeln. Die Summe der beiden Polynome hat als Grad etwas, was höchstens so groß ist, wie der Grad von den beiden Einzelnen. Könnte kleiner werden, aber auf keinen Fall größer. Wenn ich Polynome multipliziere, dann ist, und das ist wichtig, hier stimmt das stimmt eben nicht immer, wenn K kein Körper ist, bei der Multiplikation von Polynomen wird der Grad die Summe der ursprünglichen Grade, und das Produkt von zwei Polynomen ist das Nullpolynom, genau dann, wenn eins der ursprünglichen Polynome auch schon das Nullpolynom war. Das erinnert Sie möglicherweise an die Nullteilerfreiheit in Körpern und auch an diese Regel, die wir bei Vektorräumen haben. Wenn ein Skalar mal ein Vektor den Nullvektor ergibt, dann muss der Skalar Null gewesen sein oder der Vektor war der Nullvektor. Und hier sehen wir schon wieder sowas. Produkt von irgendwas ist Null. Das ist immer ein interessanter Fall für uns, den wir uns angucken müssen. Ich muss ein bisschen wischen, bevor wir das beweisen. Hier. Wer kennt denn diese Rechenregeln so oder so ähnlich schon? Aus meiner Vorlesung vielleicht oder aus meiner Schule? Ach so, echt? Okay, ich dachte, es sei vielleicht schon bekannt. Also bekannt im Sinne von intuitiv mit dem, was Sie vorher dachten, was Polynome sind. Okay. Ja, das Schöne ist, jetzt wo wir die diese Konstruktion gemacht haben und verstanden haben, wie man von der folgenden Schreibweise zu der anderen Schreibweise kommt, können wir mit dem Polynom wieder einigermaßen intuitiv rechnen. Wir werden sehen, dass die Rechenregeln, die wir so kennen, tatsächlich stimmen. Ja?
Können Sie noch mal ganz kurz sagen, warum ist die nächste Polynom Ring und nicht Polynom Körper?
Weil es ein Ring ist und im Allgemeinen kein Körper. Es gibt haufenweise Polynome, bei denen ich nicht wüsste, was deren Inverses ist.
Okay, also die Inverses sind schwierig.
Die multiplikativen Inversen, die sind erstmal abenteuerlich. Das kann man alles konstruieren. Man kann dann auch einen Körper bauen, in dem Polynome, und zwar auch interessante Polynome, ein multiplikatives Inverses haben. Den werden wir sogar irgendwann in dieser Folge mal brauchen, damit wir Determinanten ausrechnen können von Matrizen, in denen Polynome stehen und solche Scherze. Ja. Es ist der zweite Teil, es ist das Sommersemester, da kommt noch ein bisschen was. Aber ja, Polynomring, denn es ist ein Ring, das haben wir gezeigt. Ein Ring ist es immer, ein Körper ist es erstmal im Allgemeinen nicht. Ja, schön, ich freue mich über diese Fragen. Noch weitere Spezifragen? Wollen wir noch in irgendeinen Rabbit Hole kriechen? Ansonsten ist die Tafel die richtige und wir legen los mit dem Beweis von der Nummer 4. Also sagen wir mal, P und Q, die sind ja schon gegeben. Sagen wir mal, die Gerade sind n bzw. m aus N0. Ich hoffe, ich habe das jetzt so gemacht wie bei mir, ja? Der Grad von P soll n heißen, der Grad von Q soll m heißen. Und die sollen beide aus N0 kommen. Erstmal für die Teile A und B. Deswegen ich behaupte, dass wenn eins von diesen beiden Polynomen das Nullpolynom ist, dass das dann total uninteressant ist, was in A und B steht. Wir können ja mal kurz gucken. Wenn eins der beiden Polynome das Nullpolynom ist, dann ändert sich beim Addieren zu einem anderen Polynom gar nichts und dann bleiben die Gerade einfach gleich. Das heißt, A stimmt. Und bei der Multiplikation mit dem Nullpolynom entsteht das Nullpolynom. Wir wissen in Ringen, dass wenn man mit dem Nullelement multipliziert, Null rauskommt. Das wissen wir immer. Und das heißt, dass dann links das Nullpolynom steht und rechts addiert man halt minus unendlich zu irgendwas. Da kommt minus unendlich raus. Das ist der Vorteil, wenn man minus unendlich verwendet an der Stelle. Damit man solche Rechenregeln hat. Und zwar auch fürs Nullpolynom. In anderen Worten, wenn P oder Q das Nullpolynom ist, dann ist in A und B einfach nichts zu zeigen. Das, was da steht, stimmt automatisch. Ist nicht interessant. Das heißt, erstmal nehme ich das hier so her und erst, wenn ich das Nullpolynom wirklich brauche, schnapp ich es nicht mehr. Und als Kommentar, A und B sind sofort richtig, falls P oder Q das Nullpolynom ist. Dass P und Q beide nicht das Nullpolynom sind, naja, dann schnappe ich mir die Leitkoeffizienten, die gibt es jetzt, weil die ja nicht das Nullpolynom sind. Und die Notation mache ich jetzt mal so, dass die Koeffizienten von P A irgendwas heißen und die von Q heißen B irgendwas, sein AN bzw. BM die Leitkoeffizienten. Koeffizienten von P bzw. Q. Naja, was passiert, wenn ich diese beiden Polynome addiere? Das eine, also vielleicht haben die beiden den gleichen Grad, dann addiere ich einfach die beiden Leitkoeffizienten und das wird mein neuer Leitkoeffizient. Oder es kommt zufällig 0 raus, dann wurde mein Grad gerade kleiner. Oder eins von den beiden hat sowieso größeren Grad und dann gibt das vor, welchen Grad die Summe hat. Deswegen ist der Grad der Summe das Maximum der beiden Grade. Jetzt ist also AM plus BM gleich 0 oder AM plus BM Ja, ich habe mehr Möglichkeiten, als es muss verstehen.
Ein Extrem könnte 0 sein. Oder AM, BM oder AM plus BM sind der Leitkoeffizient 1 von diesen Dingern. Vielleicht sollte ich schreiben, ist statt sind. Ist der Leitkoeffizient von plus. Und in all diesen Fällen stimmt das, was im A steht. Und auch hier gilt wieder, wenn Sie das jetzt nicht sofort mit Ihrer Intuition in Einklang bringen können und Beispiele sehen wollen, dann sagen Sie schon, dann kann ich einfach alles, was hier passiert, an ein paar Beispiele nachher erklären. Bei der Multiplikation schauen wir jetzt einfach, wie funktioniert die Multiplikation von zwei Polynomen, wie kann ich da auf den größten Exponenten bei x kommen, also auf das, was dann möglicherweise zum Leitkoeffizienten gehört und mir den Grad angibt. Naja, indem ich den größten Exponenten von x bei dem einen Polynom mit dem beim anderen Polynom kombiniere bei der Multiplikation. Und wenn ich das mache, dann habe ich die Summe der Exponenten als Exponent bei x stehen und der Leitkoeffizient wird an mal bn. Sein wieder an bzw. bn. Die Leitkoeffizienten von p bzw. q. Insbesondere sind die dann ja nicht 0, denn der Leitkoeffizient ist nach Definition niemals 0. Aber unser Dings heißt ja jetzt nicht R, sondern K. Habe ich irgendwo aus Versehen den Ring R hingeschrieben? Ich muss mal hier gucken. Hier, genau. 0R ist 0K, weil unser Koeffizienten jetzt K heißt. Und das wird jetzt nochmal wichtig, dass wir beim Körper arbeiten, denn wenn ich in einem Körper zwei Elemente nehme, die nicht 0 sind und die multipliziere, dann ist das, was rauskommt, auch wieder nicht 0. Das ist die Art von Unfall, die passieren kann, wenn man in einem Polynomring über einem Nicht-Körper arbeitet. Da werden dann solche Sachen wie Aussage B plötzlich falsch. Aber hier ist es richtig, aber wenn es nicht die 0 des Körpers und BM auch nicht und da kein Körper ist, können, wie gesagt, sonst Unfälle passieren. Und jetzt kommt C. Und für C möchte ich dann diese Einschränkung über den Grad weglassen. Für C seien also P und Q aus Kx beliebig, aber so, dass das Produkt das Nullpolynom ergibt. Alle Koeffizienten vom Produkt sind 0 und der Grad ist minus unendlich. Aber gleichzeitig ist der Grad doch nach der Formel in B die Summe der beiden Grade. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes. Minus unendlich ist der Grad von 0 Minimum. Das ist der Grad von P mal Q, das steht da. Und das ist mit Aussage B, also im gleichen Lemma, der Grad von P plus der Grad von Q. An vielen dieser Stellen sieht man, was schief geht, wenn man den Grad des Nullpolynoms auf 0 setzt. Da hier minus unendlich steht und der Grad ja nur aus N0 kommen kann oder minus unendlich sein kann, kriegen wir diese Kombination an Graden zu minus unendlich nur hin, wenn auf der rechten Seite auch mindestens einmal minus unendlich steht. Das heißt, P oder Q muss das Null sein. Jetzt steht ja genau dann wenn, aber die andere Richtung ist irgendwie uninteressant, denn wenn ich schon anfange und habe ein Produkt von zwei Polynomen und ich weiß, dass eins davon mindestens das Nullpolynom ist, dann ist das Produkt das Nullpolynom. Denn in einem Ring ist es so, dass wenn ich irgendwas mit dem Nullelement des Rings multipliziere, dass dann wieder Null rauskommt. Das haben wir uns ganz am Anfang mal zu Ringen allgemein überlegt. Also schreibe ich die andere Richtung folgend. Kx ein Ring ist. Und wenn Sie irgendwo da nochmal Bedarf haben, nochmal zu hören, was davon gilt jetzt eigentlich immer im Ring und was gilt nur im Polynomring, da irgendwie noch Details brauchen, dann sagen Sie es sehr gerne Jean-Luc. Dann kann ich nämlich hier an dieser Stelle nochmal Details nachliefern. Ansonsten ist das jetzt genau der richtige Moment, um zu unterbrechen und um ein paar Anmerkungen zu machen. Es gibt ja einen Zettel. Okay. Ich muss kurz nachdenken. Ich fange inhaltlich an. Sie sehen jetzt ja hier, dass als nächstes ein Satz kommt. Teil mit Rest im Polynomring Kx. Wenn Sie diese Methode anwenden wollen, dass Sie die Vorlesung vorbereiten und nicht nur oder nicht nachbereiten, dann empfehle ich Ihnen, sich jetzt einfach noch die nächsten paar Seiten aus dem Kurzskript anzugucken, also aus Kapitel 9, und sich vielleicht auch bei einigen der Resultate Beispiele anzugucken. Zum Beispiel beim Teilen mit Rest, das kennen Sie vielleicht unter Polynomdivision, haben Sie vielleicht in der Schule gemacht, da könnten Sie überlegen, ob Sie da Beispiele kennen. Wenn Sie dann weiter gucken, sehen Sie noch mehr Definitionen, Sie sehen sowas wie Einsätzen und damit könnten Sie sich dann schon mal ein bisschen vertraut machen mit diesen neuen Wörtern auf den nächsten Seiten vor der Vorlesung am Donnerstag. Das wäre, wenn Sie das machen möchten. Dann nochmal zum Workshop letzte Woche, aus dem ich das als Inspiration mitgenommen habe. Da konnten Leute nicht kommen und haben mich gefragt, ob es irgendwelche Aufzeichnungen gibt. Nein, gibt es nicht. Es gibt meine persönlichen Notizen und wenn Sie sich wünschen, dass ich eine Podcast-Folge mache mit meinen persönlichen Notizen zu diesem Workshop, mache ich das gerne. Sagen Sie es schon Lüg, ansonsten fragen Sie sich gegenseitig. Es waren ja Leute da und haben auch Notizen gemacht. Und es zeichnet sich ab, dass es im Mai eine Fragestunde gibt an einem Montag. Das werde ich dann ankündigen. Und Musik ist auch in Arbeit. So, bis Donnerstag.